Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde mich jetzt versuchen, so kurz wie irgendwie möglich zu halten, damit Sie nicht nach so einem langen Tag hier anfangen, mit der Müdigkeit zu kämpfen. Aber immerhin sitzen wir hier ja in einem warmen Raum in Berlin, im DGB-Haus, während vor einer Woche an der serbisch-ungarischen Grenze 4 Flüchtlinge erfroren sind. Erfroren. Bei dem Versuch, von Serbien nach Ungarn zu kommen, wurden sie nicht nach Ungarn hereingelassen und zurückgeschickt. Erfroren. Ein paar Decken, ein Dach über dem Kopf hätten ihnen das Leben gerettet. Das waren 3 Irakis und eine Frau aus Somalia, die dort an einer Außengrenze der Europäischen Union vor unser aller Augen erfroren sind, was, ich darf das zusammenfassen, schon der erste moralische Bankrott ist, den ich heute Abend hier bemerken möchte. Es war ein Wunder, dass es sich um 3 Irakis und eine Somalierin gehandelt hat und nicht um Syrer. Denn von all den vielen Flüchtlingen, die in den letzten 6 Jahren produziert worden sind, stellen die Syrer im Augenblick die weitaus größte Gruppe. Ich muss Sie kurz mit ein paar Zahlen langweilen. Weltweit sind momentan 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Das ist die absolut größte Anzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sind sowohl Flüchtlinge wie Binnenvertriebene, also Internal Displaced Persons. Und 20 Millionen davon stammen aus dem Nahen Osten, nur aus dem Nahen Osten, und zwar aus den letzten 6 Jahren. 20 Millionen von der syrischen Bevölkerung ist inzwischen nicht nur 60% von humanitärer Hilfe abhängig, sondern die Hälfte aller Syrer sind entweder Flüchtlinge oder Binnenvertriebene. Es ist also ein Zufall, dass bislang noch kein Syrer vor unseren Augen an der europäischen Außengrenze erfroren ist oder keine Syrerin. Und nehmen wir kurz einmal an, es wären Syrerinnen oder Syrer gewesen, denn sollten sich die Temperaturen im Balkan nicht ändern oder die europäische Flüchtlingspolitik, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch Syrerinnen oder Syrer dort erfrieren. Und nehmen wir kurz an, dieser Syrer oder diese Syrerin hätten 2011, 12 in Damaskus oder Aleppo auf der Straße für Freiheit, Würde oder was die anderen Slogans der syrischen Revolution gewesen sind, demonstriert, wäre danach geflohen vor Barrelbombs oder Artilleriebeschuss des Assad-Regimes und hätte dann, wie so viele Syrer, in einem Flüchtlingslager in einem der Nachbarländer, denn 95% aller Flüchtlinge sitzen in den Nachbarländern, ausgeharrt, mit der Hoffnung, bald zurückzugehen, und hätte dann an einem der wichtigsten Termine überhaupt, nämlich im August 2013, entschieden, es gibt keine Hoffnung, ich möchte auch in Europa leben und nicht mehr in einem Flüchtlingslager in Libanon oder in der Türkei oder im Nordirak. Warum August 2013? Es wundert mich, dass dieser Termin heute keine Erwähnung fand. Im August 2013 griff das syrische Regime, ein Vorort von Damaskus, mit Giftgas an. Giftgas, das es produzieren konnte, mit Hilfe auch der Deutschen, die ja Meister sind, den Saddam Hussein und Muammar Gaddafi und eben auch Syrien bei der Produktion von Massenvernichtungswaffen zu helfen. Und 1500 Menschen kamen ums Leben. Eigentlich war bis dahin so etwas, und ich stimme dazu, wenn man von einer internationalen Staatengemeinschaft, einem Westen redet, alles so Worte, die man überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen will, klar, Giftgas ist die rote Linie. Giftgas setzt man nach Halabdscha nicht mehr ein. Giftgas ist tabu. Da war ja auch die Rede von der roten Linie, nur die rote Linie war keine rote Linie. Und jetzt kommen wir zu meinem Thema, was eigentlich geschah 2013. Es sah ja ganz so aus, dass die USA, Frankreich und England bereit waren, zumindest symbolisch Assad dafür abzustrafen, dass er sein Giftgas eingesetzt hat. Und wir wissen heute, warum das nicht stattfand. Es fand nicht statt, weil die Revolutionsgardisten in Teheran, dem wichtigsten Alliierten von Assad, ohne die Unterstützung aus Teheran gäbe es Assad heute nicht mehr in seinem Präsidentensessel in Damaskus, den USA klar signalisiert hatten, wenn ihr Syrien angreift, ist der Iran-Deal Geschichte. Ziehen wir uns vom Verhandlungstisch zurück. Das heißt, der Iran-Deal war der Grund, dass der Einsatz von Giftgas nicht bestraft wurde, sondern im Gegenteil damals Assad zum Partner gemacht wurde. Zum Partner für eine halbherzige Abrüstung der syrischen Chemiewaffen, die nie wirklich stattgefunden hat. Seitdem aber wurde Assad und seinen Unterstützern in Teheran, der Hisbollah und in Moskau signalisiert, ihr könnt alles tun, was ihr wollt. Und seit diesem Tag wurden mehr Flüchtlinge produziert als vorher in den Jahren zuvor. Denn seit August 2013 weiß man weltweit, weiß jeder Diktator in dieser Welt, wenn ich mich mit dem Iran und Russland verbünde, kann ich mein eigenes Land in Schutt und Asche legen und es wird nichts geschehen. Dieser August 2013 war nicht nur der Beginn dessen, was man die Flüchtlingskatastrophe nennt. Dieser August 2013 war das Ende des Westens. Und alles, was danach passiert ist, bis hin zu dem, was Jeffrey Hirth erzählt hat, kann man zurückführen auf jenen August 2013, der so eng auch mit dem Iran-Deal zusammenhängt. Und es war nicht das erste Mal, dass man im Nahen Osten Menschen hat im Stich gelassen für diesen Iran-Deal. 2009 war dasselbe. 2009 sind im Iran Millionen von Menschen auf die Straße gegangen und es gibt Berichte, dass Ayatollah Khamenei in einem Hubschrauber über eine der Massendemonstrationen in Teheran im Juli 2009 geflogen ist und sich überlegt hat, ob er ins Exil geht. Es gab damals die Wahl. Entweder wir unterstützen mit dem großen Risiko diese Bewegung mit dem Ziel, die Regierung in Teheran zu stürzen. Und das war greifbar nah, zumindest von der subjektiven Wahrnehmung der Regierung in Teheran. Oder wir hoffen, dass diese Massenproteste die Regierung so schwächen, dass sie Zugeständnisse in Atomverhandlungen machen. Die USA und natürlich die Europäer haben sich für Zweites entschieden, mit den entsprechenden Folgen. Das also ist sozusagen der Rückblick und 2009 wiederholte sich ja dann 2011, als überall zwischen Marrakesch und Bagdad Menschen auf die Straße gingen und nicht die Vernichtung Israels oder einen Krieg mit den USA forderten, sondern einen Sturz ihrer eigenen Regierung. Eines der Punkte oder eine der wichtigen Neuigkeiten, auch mit der neuen US-Administration, ist ja, dass Trump ganz klar erklärt hat, the era of regime change is over, im letzten November. Das heißt, jede Vorstellung auf eine grundlegende Veränderung im Nahen Osten und Nordafrika ist beerdigt und wir arbeiten entlang jener Linien, die seit Dekaden Nahostpolitik ausmachen. Sie wurden von meinem Vorredner erwähnt und heißen Stabilität und Vorhersehbarkeit. Nur möchte ich ganz radikal widersprechen, dass es im Nahen Osten so etwas wie Stabilität in den letzten 30, 40 Jahren gegeben hat. Der Nahe Osten war die Region, in der diese Logik des Kalten Krieges spätestens seit der iranischen Revolution nicht mehr funktioniert hat. Und man spätestens seit 1979 und dem Ausbruch des iranisch-irakischen Krieges versucht hat, eine Stabilität herzustellen, die es de facto nie gegeben hat. Die Vorstellung, man könne nun erneut mit diesen Akteuren irgendwie für Stabilität sorgen, wird nicht funktionieren, sondern die Situation weiter verschlimmern. Betrachtet man die Anzahl an Flüchtlingen, Getöteten, Gefolterten, Umgebrachten im Nahen Osten in den letzten 40 Jahren, stellt man fest, sie wächst nicht linear, sondern exponentiell. Und sie wächst in den letzten Jahren exponentiell, bis eben zu der Zahl von 20 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen, mit denen man bis jetzt zu tun hat. Und die spätestens seit 2013 absehbar irgendwann in Richtung Europa aufbrechen würden. Wir wussten das. Die Tragik an dieser Flüchtlingssituation kann ich Ihnen an einem Beispiel zusammenfassen, bevor ich die letzten zwei Thesen meines Vortrages hier erwähnen möchte. Ich war letztes Jahr in Lesbos und habe über die Flüchtlingskatastrophe berichtet, als jede Nacht dort noch, bevor dieser Deal abgeschlossen wurde, 30, 40 Boote ankamen und mit sehr vielen Syrern gesprochen. Und die Syrer landeten an der Küste von Lesbos, bedankten sich, freuten sich, viele hatten das Meer nie gesehen, hatten panische Angst, bei Nacht in der Kälte über das Meer zu fahren. Und das Zweite, was sie sagten, ist, wir wollten nie kommen. Wir wollten zurück nach Syrien, wir haben die Hoffnung aufgegeben. Man hat es also mit einer Situation zu tun, dass die Leute, die kommen, nicht kommen wollen. Und das Erste, was sie sagen, ist, wir wollten nicht kommen. Und ich bin nicht der Einzige, der Zeuge von Dutzenden solcher Äußerungen gewesen ist. Es ist oft vom Kalten Krieg die Rede gewesen. Und eine der Ursachen für die Katastrophe im Nahen Osten, weniger Nordafrika, im Nahen Osten, ist, dass es im Nahen Osten einen zweiten Kalten Krieg gegeben hat, über den man nicht spricht. Und dieser zweite Kalte Krieg ist der Kalte Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran seit 1979, die Islamische Revolution im Iran stattgefunden hat. Es ist ein kalter Krieg, in dem zwei islamistische Regimes, die beide für sich einen Herrschaftsanspruch haben, der weit über die eigenen Grenzen hinausgeht, den anderen mit allen Mitteln bekämpfen, aber vor einer Sache panische Angst haben. Vor Demokratisierung, Freiheit, Partizipation, Pluralismus. Eine völlig absurde Situation. Das heißt, man unterstützt bei dem jeden, der gegen den anderen kämpft, hat aber gemeinsam eine ganz große Angst. Und die ganz große Angst beider Regimes waren diese tunesischen Mädchen, die genau vor 6 Jahren in Tunis auf die Straße gegangen sind und für Egalität, Citoyenneté und Fraternité demonstriert haben. Das wäre das Ende des Nahen Ostens, wie wir ihn kennen, und die einzige Hoffnung für eine bessere Zukunft. Was hat man also gemacht? Ich möchte es Ihnen an Iran kurz demonstrieren. Als in Tunesien die Menschen auf die Straße gingen, völlig unerwartet, diesen arabischen Frühling, in Anführungsstrichen hatte niemand vorausgesehen, stellte der Iran sich hin, weil Ben Ali ja dem Westen zugerechnet wurde, und begrüßte das als Verlängerung seiner islamischen Revolution. Jeder sah, dass was da in Tunis demonstrierte, wenig mit islamischer Revolution zu tun hat. Und zugleich triggerte natürlich die Bilder aus Tunis und später Ägypten die Opposition im Iran. Also hatte man im Januar, Februar 2011 die absurde Situation, dass iranische Regierung und iranische Opposition gemeinsam für sich beanspruchten, die Proteste in Tunis zu unterstützen. Die einen aus tiefstem Herzen, weil sie sich darin wiedererkannten, die anderen aus strategischem Interesse. Als dann die Grüne Bewegung im Februar eine Demonstration anmeldete in Teheran zur Solidarität mit den Menschen in Tunesien, wurde diese Demonstration verboten. Nordafrika ist eins, der Nahe Osten ist etwas anderes. Der Nahe Osten hat immer einen doppelten Layer, wenn etwas geschieht. Wenn in Bahrain ein Mensch auf die Straße geht und demonstriert, ist die erste Frage, bist du Schiit, bist du Sunnit? Wenn du Schiit bist, bist du mit dem Iran und demonstrierst gegen Saudi-Arabien. Bist du Sunnit, bist du mit Saudi-Arabien und demonstrierst gegen den Iran. Das heißt, wir müssen diese Doppellogik verstehen. Ich kann in Syrien, in Bahrain, im Jemen nicht auf die Straße gehen und sagen, ich will Demokratie, freie Wahlen, sondern es spielt eine Rolle, wer ich bin, wenn ich diese Fragen stelle. Und die Konfessionalisierung dieser Politik ist nicht ein Ausdruck des sogenannten arabischen Frühlings, sondern existiert spätestens seit 1979, denn die iranische Revolution hat sie im Nahen Osten wie ein Gift eingeführt. Und dieses Gift wirkt weiter und dient doppelt. Auf der einen Seite lässt sich jeder Konflikt im Nahen Osten konfessionalisieren und damit auch kontrollieren und managen. Sobald ein Konflikt konfessionalisiert ist, spielt es nur noch eine Rolle, aus welchem Bauch ich herausgedrückt wurde, nicht mehr, was ich will. Und auf der anderen Seite lassen sich jede Art der Grauzonen abschaffen. Die Grauzonen, in denen genau die Forderungen, die damals diese jungen Mädchen in Tunesien gestellt haben, die große, wichtige Rolle gespielt hat. Sodass heute der Nahe Osten hochkonfessionalisiert ist und wir wieder darüber sprechen, ist jemand Sunnit, ist jemand Schiit, ist jemand Christ? Welche Rolle spielt das? Wie können wir neue Grenzen ziehen? Etc. pp. statt zu hören, um was die wirklichen Forderungen gingen, die eben im Französischen nach Citoyenneté oder im Englischen nach Citizenship gingen. Der Giftgasangriff 2013 hat ein weiteres gezeigt. Nicht nur im Irak, auch in Syrien wurde hauptsächlich Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Und sowohl im Irak wie in Syrien äußerten hochrangige Vertreter des Regimes immer, dass sie dieses Giftgas wie Ungezieferbekämpfungsmittel einsetzen, weil ihre eigene Bevölkerung Ungeziefer ist, wenn die eigene Bevölkerung sich gegen diese Regierung stellt. Das heißt, die Regierung betrachten ihre Bevölkerung als Ungeziefer und behandeln sie als Ungeziefer, wenn sie ihre Loyalität aufkündigen. Und das verweist auf eines der allerwichtigsten Elemente im Nahen Osten, spätestens seit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs. Es gibt keine Staatsbürgerschaft. Es gibt keine Sicherheit. Ich kann jederzeit, wenn eine neue Ideologie meine Regierung dominiert, sei sie panarabisch, islamisch etc., über die nächste Grenze gejagt werden. Und nirgends sind so viele Menschen über Grenzen gejagt worden, nur weil sie von der falschen Mutter geboren worden sind. Eigentlich ist jeder im Nahen Osten potenziell ein Flüchtling. Und die Flüchtlinge im Nahen Osten, die heute über die Grenzen kommen, sind eine Waffe. Sie werden als Waffe von Iran und Syrien eingesetzt. Zum Ende hin, meine Damen und Herren, in Syrien findet momentan etwas statt und wir können alle Diskussionen über islamischen Staat, über die Zusammensetzung der Opposition beiseite lassen, indem eine Minderheit eine Mehrheit versucht wegzusäubern. Und jeder arabische Sunnit, der über eine Grenze flieht, ist ein Geschenk für das Regime und den Iran. Das macht man sich hierzulande nicht klar. Für das syrische Regime ist es eine Überlebensfrage, Millionen eigener Bürger loszuwerden, die es nicht als eigene Bürger definiert. Und zu wissen, dass mit diesen Flüchtlingen sämtliche Nachbarländer destabilisiert werden, der Libanon, der Irak, die Türkei, Europa eine so panische Angst vor diesen Flüchtlingen hat, dass man nur mehr Flüchtlinge produzieren muss, um jedes Zugeständnis aus Europa herauszupressen. Und man de facto über diese Flüchtlinge es geschafft hat, nicht nur die Türkei in Linie zu bringen, sondern Herrn Erdogan etwas in die Hand gegeben hat, was das, er hat kein Öl, aber er hat die Flüchtlinge, mit denen er aus den Europäern alles herauspressen konnte, was er wollte, und seinen Staat in ein autoritäres Präsidialmodell ummodeln in einer so rasanten Geschwindigkeit, die er sonst nie hätte tun können. Und hier herrscht, es wurde heute schon gesagt, kognitive Dissonanz. Man glaubte in diesem kalten Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien jahrelang mehr oder weniger sich auf die saudische Seite zu schlagen. Und als die Saudis dann nicht mehr brachten, dachte man, man schlägt sich auf die iranische Seite und kollaboriert heute offen mit der Hisbollah und anderen Milizen in Mosul, lässt sie in Aleppo gewähren. Und wundert sich, dass es einmal mehr einseitiges Geben ist. Man bekommt ja nie etwas vom Iran zurück. Man gibt und gibt und gibt. Der Iran nimmt und nimmt und nimmt dankbar und gibt nie irgendetwas zurück. Und dass weiterhin Hunderttausende von Flüchtlingen produziert werden, kommen, desillusioniert sind. Allein im letzten Jahr dann über Libyen und Italien über 350.000. Und statt den Zusammenhang herzustellen, fährt man in den Iran und preist den Iran als ein Hort der Stabilität und als wichtigen Partner in der Neuorganisation des Nahen Ostens, wie es in den letzten Monaten immer wieder passiert ist. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Mir fällt dazu seit langem nichts mehr ein, weil es die Frage oder man tendenziell vor der Situation steht, im Irrenhaus sich mit demjenigen zu unterhalten, der einem erklärt, er sei Napoleon. Diskutiert man mit ihm, versucht man ihn zu überzeugen, dass er vielleicht doch Julius Caesar ist. Das ist unsere Haltung. Und aus der Haltung, wir haben es heute mehrmals gehört, resultiert einiges. Wenn ich sehe, dass Menschen an der europäischen Außengrenze erfrieren, spreche ich von einem moralischen Bankrott. Ich weiß aber auch nicht mehr, an wen ich noch eine Petition richten soll. Lasst das sein. Bitte macht etwas anderes. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich möchte das nicht. Es gibt diese Adresse nicht mehr. Man bekommt die Post, Empfänger unbekannt, verzogen, zurück seit einiger Zeit. Und das ist unsere Realität. Unsere Realität ähnelt den Syrern, die aufgegeben haben und als letztes versuchen, nach Europa zu kommen, in ganz erschreckender Art und Weise. In gewisser Weise, und heute kam es immer wieder, wurde es immer wieder erwähnt, wir haben verloren. Wir haben verloren und wir brauchen nicht mehr so zu tun, als stünden wir noch auf Seite irgendwelcher Sieger. By the way, wenn Sieger so aussehen, bin ich auch ganz froh, zu den Verlierern zu gehören. Ich möchte nicht so aussehen wie Herr Putin, Erdogan, Herr Khamenei und so weiter und so fort. Aber es bedarf sehr, sehr vieler Überlegungen, wie man zumindest, wenn man so verloren hat, eine gewisse Form der Integrität wahren kann, ohne sich vollkommen korrumpieren zu lassen. Und es ist, ich weiß nicht, wie viel die Iran-Konferenz, auf der ich sitze und auf der vor den Gefahren des Iran für Israel, für die iranische Bevölkerung, für die Region etc. gewarnt wird. Sie ist nur oder sie findet in einem neuen Kontext statt. Und während wir hier einmal mehr sitzen und vor diesen Gefahren warnen, erfrieren nicht nur an den Außengrenzen Menschen, sondern in Kasachstan sitzen Wladimir Putin, Tayyip Erdogan und ein Vertreter des iranischen Regimes und teilen Syrien unter sich auf. Und es sind drei Regimes, die alle sich als Imperien inzwischen verstehen. Als nicht nur die Erben des Osmanischen Reichs, sondern als Vertreter eines Neo-Osmanismus. Nicht nur als die Erben des zaristischen Reichs, sondern als die offensiven Vertreter eines Novorussia und nicht nur als die Erben des alten persischen Reichs, sondern als diejenigen, die ein neues islamistisches persisches Reich im Nahen Osten eröffnen. Das ist die Folge von 15 Jahren Kampf gegen den vermeintlichen amerikanischen Imperialismus. Dankeschön.